Herzlich willkommen zum heutigen Off-the-Record-Podcast aus dem Haus der Wirtschaft. Gast ist der David Bosshardt. Er ist Philosoph, Präsident der Gottlieb und Adele Duttweiler Stiftung und vor allem auch Inhaber von Bosshardt und Partners. Wir reden heute über Sport, der Sport im Allgemeinen, der Spitzensport, aber auch über die beiden grossen Ereignisse, die vor der Tür stehen, nämlich die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele. Mein Name ist Michael Köhn. David, schön, bist du wieder da. Sport, ist das etwas, wo du dich intensiv damit beschäftigst?
Ja, danke, Michael. Nein, ich bin gerne wieder gekommen, schön bei euch zu sein. Ja, eben Sport kennst du mich ein bisschen. Ich bin immer eigentlich mit Fußball gross geworden, habe Juniorenabteilungen gemacht und bin eigentlich immer am Fußball am nächsten gewesen. Sonst hat mich Sport einfach auch interessiert, wie es ein unglaublich spannendes gesellschaftliches Phänomen ist.
Und Sport machst du auch heute immer noch selber?
Ja, aber sagen wir mehr relaxed. Ich tue sehr gerne schnell laufen, ich tue gerne wandern. Ich tue mich gerne verzetteln irgendwo, wenn man lange Zeit hat, auch sagen wir, im Wald oder in den Bergen und sich verlieren. Das finde ich wunderbar.
Und dann wieder finden.
Ja.
Kommst du immer wieder zurück, auf jeden Fall.
Ja.
Eishockey-WM haben wir gerade vor kurzem gehabt, wo fertig ist, die Schweiz selber geholt. Hast du das verfolgt oder bist du eben mehr der Fußballer?
Ja, ich bin schon mehr der Fußballer. Aber ich bin froh gewesen, dass wir gut gewesen sind, weil ich denke, sonst auch der Abstrahlereffekt, auch in der Schweiz, wo dermassen viele verschiedene Sportarten hat, ist gut. Eishockey ist doch ein trägender Faktor vom Schweizer Sport.
Gut, das werden wir ein bisschen philosophischer oder ein bisschen allgemeiner. Du bist ja wegen dem nicht zuletzt auch da. Der Sport in unserer Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft, wie würdest du das definieren? Welchen Stellenwert hat er, welche Bedeutung?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann man das einordnen? Ich glaube, man muss drei Arten von Sport unterscheiden. Zuerst einmal den Spitzensport. Der ist auch sehr segmentiert. Und obendurch eben hast du dann Golf, du hast Tennis, du hast Fußball, wo in anderen Sphären ist. Dann hast du sehr breit definierte Massensport, Volkssport, wo sehr wichtige Funktionen für die Gesellschaft. Und dann, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren ist vor allem in der Business Class ist eine Schicht entstanden, wo sich am Abend noch geht, weißt, auskatzen und joggen und machen und irgendwie dort noch 20 Kilometer, dort noch, wo auch sehr speziell ist, oder wo in London säckeln zum Hyde Park kommen. Das ist auch eine interessante Klientel, weil die kauft sehr viel Outdoor-Gear, die kauft sehr viel Sportartikel.
Wenn ich jetzt hier dazu höre, wir kommen vielleicht auf die drei verschiedenen Arten, die du uns gerade erzählt hast, aber gerade die letzte auch, wenn man auf das schaut, das zeigt der Sport, ist irgendwo ein bisschen ein Gradmesser oder ein Seismograph für so gesellschaftliche Veränderungen oder was so eine Gesellschaft gerade aktuell in ist?
Ja, absolut. Also wenn wir den Langfristtrend anschauen, jetzt über die letzten 20, 30 Jahre, gerade über typischerweise Fußballer als Motor, der Sport ist extrem viel kommerziell, also Spitzensport extrem viel kommerzieller geworden, extrem viel globaler geworden, schönste im Fußball, globalste Sportart überhaupt. Er ist unterhaltender geworden und sehr viel digitaler. Also auch Fußball ohne Digitalisierung. Künstliche Intelligenz existiert nicht mehr. Auch ein Schiedsrichter, ohne dass der vernetzt ist mit seinen Daten, existiert nicht mehr. Wahr ist ein Beispiel. Dann, was positiv ist sicher im Fußball oder im Sport, es ist weiblicher geworden. Die Frauen legen überall zu, auch umsatzmässig. Aber es wird auch immer mehr exotisch. Das siehst du bei den Olympischen Spielen, weil die neue Sportarten dazukommen. Also von dort her haben wir schon einen Mix, sagen wir, von sehr vielen Faktoren, die uns auch zeigen, dass wir vielleicht im Westen nicht mehr so wichtig sind. Genauso wie die Wirtschaft, IMM, Weltbank, all das nimmt an Bedeutung ab. Auch die Institutionen, die internationalen, vom Westen gegründet worden, dasselbe gilt natürlich auch für den Sport. Also andere Nationen machen ihre Stimme geltend und wollen ihre Interessen durchdrücken.
Und welche Bedeutung hat der Spitzensport, der Profisport im Ganzen? Also ist er ein Vorbild und kann animieren dazu? Jetzt haben wir ja gerade bei der Eishockey-WM wieder gesagt, ja, die Schweiz, wenn sie so weit kommen und so spielen, dann erhoffen wir uns, dass es ganz viele weitere mit Eishockey wieder anfangen von den Jungen. Oder ist er einfach die Unterhaltung, pure Unterhaltung? Oder wie muss man das einordnen?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also für die grossen Massen ist es sicher in erster Linie Unterhaltung. Aber unten dran, es gibt ja die berühmte Studie zum Thema Homo Ludens. Also der Mensch ist ein spielendes Wesen. Der Spieler oder der Glücksspieler. Du hast den Kämpfer.
Du hast den Wettkampf, also auch der Wettkampf und so. Ja.
Genau, oder auch die Olympischen Spiele, oder dass du Körperlichkeit zeigst. Und im Kern geht es eben nicht nur einfach um Gemeinschaft fördern. Es geht auch um Wettbewerb. Es geht aber um noch mehr, um Rivalität. Und die kann durchaus auch destruktiv sein. Also wenn man die USA anschaut, welche Sportarten dort am meisten zulegen, keine Nachwuchsprobleme, dann sind das wirklich sehr körperbetonte bis Boxen. Dort findest du immer noch Leute, die einfach gern ihre, vielleicht in der digitalen Welt, gar nicht mehr brauchte körperliche Kraft rauskommt. Und das zeigt sich natürlich auch in einer stärkeren Brutalisierung, vor allem Körpereinsatz, wenn der Körper überhaupt noch gebraucht wird.
Jetzt haben wir ein paar Mal über Fußball geredet. Fußball ist ja, ich sage jetzt, die Sportart Nummer 1 weltweit gesehen, oder? Dann gibt es ganz andere grosse Sportarten auch. Vielleicht zum Teil eben nur Teil von der Erde, ich sage es jetzt auf der Welt, oder? Skifahren fast nur dort, wo es halt Schnee hat oder wo man Schnee auf dem Schnee fahren kann, etc. Der Fußball, warum ist der so ein, ich sage jetzt, warum hat der den grossen Erfolg? Warum schütten alle? Es ist einfach einfach, wie viele ja sagen. Da braucht nicht viel dazu.
Nein, ich glaube, der Fußball ist einfach eine Art Religion oder Ersatzreligion geworden. Und durch das, dass natürlich Europa sehr stark ist im Fußball. Europa ist vor allem auch Softpower. Also wir sind nicht gut in der Digitalisierung, das ist Smartpower. Wir sind auch nicht gut im Militär und in der Sicherheit, das ist Hardpower. Aber wir haben immer noch, auch wenn es inzwischen global finanziert ist, wir haben die besten, attraktivsten Fußballclubs, die spielen in den besten, attraktivsten Städten. Und das führt natürlich dazu, dass das eine grosse Sogwirkung gibt, auch für Investoren. Und Fußball kann man heute natürlich nicht mehr einfach vom Event her anschauen. Die Event bleibt wichtig. Aber man muss auch sehen, die Sicherheitsvorschriften werden gigantisch überall immer mehr zunehmen. Dann, also du musst umreisen. Also von dort her siehst du eine Schicht von der Digitalisierung. Wie kannst du Geld verdienen? Medial, mit neuen Kooperationsformen, mit anderen Anbietern, weder jetzt einfach nur Fußballemissionen und TV. Und von dort her wirst du sehen, dass der Fußball viel mehr eben in neue Formen auch von digitaler Vermittlung übergeht.
Und im Fußball, du sagst, es ist Europa, aktuell ist das so. Ich meine, es gibt Anstrengungen, den Fußball weg von Europa zu nehmen. Also die nächsten Fußball-Weltmeisterschaften, die sind nicht in Europa und auch gerade der arabische Raum, der ja probiert aktuell und das auch machen tut, oder? Mit viel Geld quasi jetzt auch nicht nur alte Spieler in Anführungszeichen zu holen, sondern möglichst auch noch ich sage jetzt mal, im guten Alter von einem Fußballer
anzuholen. Ja, das ist eine spannende Frage. Also, mein Punkt heute ist immer, wie weit brauchst du eine Geschichte, dass du etwas kannst entwickeln. Und wenn du siehst in England, wie viele Investoren aus Griechenland, saudische Fonds investieren in Nottingham, investieren in Newcastle, also in Vereine, die eine Historie haben, aber eigentlich nie zu der Crème de la Crème gehörten. Und dann glaubt man könne die in der kürzesten Zeit gross machen. Bei Chelsea hat man gesehen, es hat ein paar Jahre funktioniert, aber es ist High Risk. Aber trotzdem findet man immer wieder Leute, die finden, doch, das ist irgendwie Zukunft. Aber du wirst sehen, es wird einfach viel mehr noch zusätzlich müssen an Einnahmequellen kommen, um den Spieler herum, eben um neue Kooperationsformen. Und nur so hast du eine Chance. Aber letztendlich, glaube ich, geht es auch darum, wer ist der nächste Messi, wer ist der nächste Mbappé, oder alle. Du brauchst die grossen Figuren. Ohne auch die schrägen Figuren wirst du ein Neymar, ein komisches Ich, Entschuldigung. Mhm. Aber du brauchst so Leute. Auch in Deutschland hast du einen Mario Basler. Hast du einfach gebraucht. Und ohne die Talente, die wieder etwas bringen können, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir in Europa, auch Spanien, England, ist ja interessant, Italien scheint jetzt wieder ein bisschen zu kommen, dass du dort halt eben gleich noch eine sehr Dichte hast von interessanten Möglichkeiten, wo du auch nicht allzu weit fliegen musst. In Amerika ist es sehr weit, oder? Und der arabische Raum probiert es natürlich auch mit extrem viel Köln. Aber man hat jetzt schon gesehen, Köln allein, irgendwann hast du den Peak erreicht.
Und der Erfolg ist auch dank dem Fernsehen, oder? Gehe jetzt mal auf Fuss. Also das hat ja nicht das Globalisieren quasi von dieser Sportart ermöglicht, oder? Viele andere natürlich auch, oder? Aber gerade der Fußball hat extrem davon profitiert.
Ja, natürlich. Ich glaube, Fußball ist eben hat nicht mehr mit Kultur zu tun, sondern Kult. Und du hast nicht mehr nur den Fan, sondern den Fanatiker. Also Fußball ist ja schön, wie du zwischen gut und bös, Freund und Feind unterscheidest. So ist der Schenkli, Liverpool-Coach, der berühmte Ausspruch gesagt hat, früher in den 70er Jahren, Fußball geht nicht um Leben und Tod. Fußball ist viel wichtiger. Mhm. Also es zeigt auch, wo das Agonale, wie es Griechen genannt haben, eben der Kampfaspekt und der Wille, den anderen zu besiegen, ist einfach schon immer noch sehr, sehr stark vorhanden. Und heute, wenn man es überträgt auf Fußball-WM, Eishockey, Weltmeisterschaft etc., sieht man, dass das natürlich auch immer noch das Agonale hat. Und das sind wie Stellvertreterkrieg. Oder wenn du früher geschaut hast, im Leichtathletik, BRD gegen DDR. Ja. Oder mit all diesen Dopingskandalen und mit all diesen mit Medikamenten vollgepfropften Sportlern, die nachher mit 40 Leichen, menschliche Leichen waren. Das siehst du heute natürlich auch immer mehr.
Und man sagt, wenn wir, ja, in der Schweiz, wir haben nicht so grossen Erfolg in vielen Sportarten, weil uns fehlt ein bisschen, also uns geht es gut, oder? Andere Länder dominieren. Da muss die Bevölkerung, wenn sie wirklich will, Erfolg haben, oder? Können sie nicht über einen Bildungsweg den Erfolg quasi erlangen, sondern sie, das ist fast noch die einzige Möglichkeit, wie sie wirklich halt zu Geld oder zu Ruhm oder was auch immer kommen. Hat das etwas?
Ja, es hat sicher etwas, wenn du so Länder wie Brasilien anschaust oder auch ärmere Länder. Oder wenn sehr viele Talentscounts und Scouts unterwegs sind. Ich glaube schon, dass das etwas hat. Ich glaube auch in der Schweiz, wenn du schaust, wenn du mal natürlich in einer Liga bist, wo, sagen wir mal, nur eine oder vielleicht zwei wirklich gut sind. Und wenn wir in der Schweiz sind, hat man gar keinen mehr, der wirklich gut ist, der eine Spitze ist. Mhm. Warum ist England so stark? Weil du dort halt eben 5, 6 Clubs hast, wo wirklich das Ganze aufziehen. In Deutschland hast du zu lange einfach nur Bayern gehabt. Ja. Oder jetzt zum Glück einmal Leverkusen, oder? Wo immer gesagt, die ewige Zweite. Dann Dortmund, wo es auch schon lange nicht mehr geschafft hat. Jetzt Stuttgart, eine gute Saison gehabt. Aber in der Schweiz haben einfach dann nicht die Möglichkeit, über die Durchschnittlichkeit rauszukommen. Oder wir haben auch nicht dort. Und in England hast du ganz einen anderen Druck. Und du ziehst natürlich immer an die besten Spieler an. Und das macht einen grossen Unterschied.
Du hast vorhin gesagt, Digitalisierung auch vielleicht generell. Also man sagt ja, die Jungen heute, die heutige Generation, die will nicht mehr 90 Minuten, ich sage jetzt beispielsweise im Fußball, aber auch in anderen Sportarten, so lange dabei bleiben oder so lange das schauen. Das heisst, der Sport muss sich irgendwie auch anpassen. Also Shooter, wo in Zukunft die Diskussionen gibt es ja auch schon, nur noch 2x30 Minuten etc. Also ist das denkbar? Oder sagt man da, nein, das hat so eine Geschichte, oder, hinter sich und... Das werden wir nicht verändern.
Ja, yeah, the market will follow the money. Das ist klar. Und für die Jungen, es wird kürzer, es wird intensiver und immersiver. Oder du kannst heute bereits Spiele schauen, wo du ein Skript hast. Oder der Tyson tut gegen sein Dings antreten, einem von seinen Schülern. Tyson bald 60. Und man sagt, es gibt einen skripteten Boxmatch. Aber das wird der grösste Boxmatch sein ever. Und es wird Zuschauer haben wie noch nie. Aber es ist klar, dass die Jungen haben natürlich einen grossen Vorteil gegenüber uns, was vielleicht auch ein Nachteil ist. Es sind einfach so viele Möglichkeiten. Und du bist überall abgelenkt. Und wenn du nicht sofort zum Punkt kommst, dann gehst du wieder weg. Also im Fußball ist vielleicht eben dann zu langsam und zu langweilig. Oder wenn du so ein bisschen Italienisch spielst, ja. Oder spielst du so das Resultat und so. Super, super schlau. Oder als Taktiker genial. Aber für einen Jungen, der einfach der will Action
sehen. Da läuft es zu wenig, ja.
Genau. Oder eben darum ist Boxen natürlich unglaublich spannend. Wie eben, wie kürzlich gesehen, nach 4 Sekunden ist der Match fertig. Und das geht sofort viral. Und das bringt natürlich mehr Action. Aber insgesamt glaube ich eben für den Sport, für den Spitzensport wird das mehr in die Extreme gehen. Und wichtig scheint mir einfach, wenn man den Volkssport anschaut, wie Wandern oder die Sachen, die ich auch gerne mache, dass das auch immer noch ein Massensport ist, dass das gern gemacht wird. Die Schweiz ist übrigens das einzige Land auf dieser Welt, wo Wandern in der Bundesverfassung verankert hat. Das Kantone sollen Wandern fördern. Das ist ja lustig, oder? Mhm. Und das zeigt schon, dass da irgendwie der gesellschaftliche Zusammenhalt auch eben noch durch einfache Sportarten, Volkssportarten soll gefördert werden.
Und gerade Wandern, also ich tue das auch, oder? Das ist ja ganz anders als früher. Früher hast du wirklich noch die Karten gehabt, oder? Also,
ja, klar.
Hast du aufgefaltet, hast du vorbereitet vorher, vielleicht so oben vorher, in der SAC heute etc. Und heute bist du ja nur noch digital unterwegs, oder? So,
ja, genau.
Lawinen-App, dann hast du die Karten-App etc. Und am Schluss noch alles zusammengefiegt und... Dort, es ist eine andere Zeit. Und Ausrüstung, ja, und Ausrüstung ja auch. Früher noch Knickerbocker, ja, etc. Und heute will ja jeder zeigen, was er da alles an modernen Sachen hat.
Ja, klar. Ja. Früher hast du die roten Socken gehabt, ja, genau, als Wanderer. Oder? Ja. Ich bin als Bub natürlich mit meiner Familie. Mein Vater ist immer rekognosziert. Du bist einmal ins Wallis in die Sommerferien, du bist einmal ins Bündnerland und dann bist du ins Berner Oberland. Immer abgewechselt. Schön schweizerisch. Und wo er gestorben ist, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kümmerli und Freikarten ich geerbt habe. Mhm. Überall die neuesten, weißt du, wieder eingekauft und dann alles studiert und dann bist du gelaufen. Unglaublich. Und ich glaube schon, dass wir heute privilegiert sind. Aber du kommst auch, glaube ich, eine immer größere Distanz über zum Erlebnis. Mhm. Oder? Weil du tust alles abstrakt zuerst durchgehen und du hast viel weniger einen Bezug über Dimensionen, wenn du alles nur digital hast. Und ich glaube, die Ungeduld hat enorm zugenommen.
Die Ungeduld auf der Europameisterschaft bei dir, wie groß ist die aber Ungeduld?
Meinst du beim Fußball?
Ja.
Ich bin gespannt. Ich bin grosser Teil übrigens in den USA in der Ferien, zwei Wochen. Aber ich bin auch geschäftlich noch dort. Aber,
das heisst, du schaust am Morgen dann vor allem Match?
Ja, genau.
In Amerika.
Ja, genau. Ich denke schon, dass es gut ist für Europa, dass das gibt. Wie gesagt, ich glaube vor allem, welches sind die neuen Talente, das sind die spannendsten Sachen.
Und für die einzelnen Länder, von der Bedeutung her, unterschiedlich? Oder, also, wie nimmst du das wahr? Also jetzt aus Schweizer Sicht, das können wir noch einschätzen. Für die Deutschen ist klar, die haben eine Heim-Europameisterschaft, die fiebern darauf an. Das war letztes Jahr auch schon anders gesehen. Da haben sie darauf an gezittert. Oder? Jetzt aktuell haben sie wie das Gefühl, es könnte etwas richtig Grosses entstehen. Und dann bei den anderen Ländern, also ist das vom Fieber her überall sehr ähnlich?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass das eine Europameisterschaft ist, weil wir könnten damit demonstrieren, dass eigentlich im Unterschied, sage ich jetzt brutal, zur Weltmeisterschaft ein höheres Niveau haben. Und das, glaube ich, ist schon mal wichtig in der Qualität. Und klar, traditionell sagst du natürlich Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, vielleicht England noch, sind sicher die Favoriten. Mhm. Aber spannend wird sein, welcher von den Kleinen kommt ein bisschen weiter.
Weil einen hast du ja immer, oder? Wo du ein bisschen mitmischt.
Genau. Ich persönlich würde es für Deutschland, wo, Entschuldigung, wirklich wirtschaftlich nicht gut drauf ist, wenn die Deutschen zumindest ins Finale kämen. Oder? Man hat immer gesagt, ja, die Deutschen sind ein Angstgegner. Heute ist Deutschland der Lieblingsgegner geworden. Oder? Weil sie einfach wirklich nicht mehr gut gespielt haben. Und ich glaube, jetzt finden sie sich langsam wieder. Anscheinend, ich weiß nicht, wie viel der Nagelsmann da für die Dienst hat, aber sie sind jetzt wieder ein bisschen stabiler und sie glauben wieder an sich.
Und das kann eine ganze Nation dann auch mitziehen?
Ja, absolut, absolut, absolut.
Also das heisst, wirtschaftlicher Erfolg kann durchaus auch von so einem Ereignis abhängen?
Ich glaube, dass das für die Motivation sehr gut ist. Lustiges Beispiel. Ich habe einmal bei mir im GDI noch die Chefin gehabt, Social Media von Arsenal. Und Arsenal ist ja eigentlich einer der potentesten und beliebtesten Fußballclubs der Welt. Mhm. Oder man denkt immer nur an Manchester City, United. Aber Arsenal ist eigentlich immer auch von der Marke her stark gewesen. Und die hat gesagt, sie hat allein für Social Media 45 angestellt. Ich muss dir vorstellen. Die kann jedem Land sagen, wie viele Fans die haben. Also eben auch im Iran. Mhm. Zwischen 500.000 und 700.000. Die müssen sie bedienen. In China über 2 Millionen. In den USA. Und sie sagt, wenn wir schlecht gespielt haben, am anderen Tag, du merkst das. Auch in der Produktivität. Auch in den Feedback, die wir rüberkommen. Also es hat sofort eine kurzfristige Wirkung auf die Leistung.
Und jetzt auch eine langfristige. Ja, kurzfristig kann ich nachvollziehen, das geht uns ja in der Region auch so. Also wenn
du langfristig hast, dann gewöhnst du, die Schweizer gewöhnen sich dann relativ schnell an etwas. Und dann,
also nicht so läuft dann, ja.
Darum Basel wäre schon gut, das würde wieder mal
laufen gehen. Stell dir vor, wo wir dann wären. He?
Ja, vor allem auch für die Region. Ja. Ich denke, Basel sehe ich auch immer sehr gerne süddeutscher Raum, Elsass und dann Basel bis Zürich, Bern. Also der Raum, den ihr hier habt, ist ja schon eigentlich gigantisch.
Schauen wir auf die Schweiz, wir haben es von da tun. Was macht die Schweiz an der Europameisterschaft? Wie schätzt
ich
sie?
Ich habe vor ein paar Jahren dem Tagesanzeiger mal ein Interview gegeben. Dann haben sie mich am Schluss die letzte Frage gefragt, was glauben Sie, wird nie treffen, bei was haben sie die Hoffnung aufgegeben? Da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass in meinem Leben noch die Schweizer Fußballnation mal über das Achtelfinale rauskommt.
Es ist so schwierig, wir haben so ein Trauma dort. Oder? Und jedes Mal denkst du wieder, ja, und jetzt haben wir eine Gegnermacht, die zu packen wäre und alles. Und dann, an was liegt das?
Ich weiß es nicht. Ich denke, ja, es ist Mentalität auch. Oder du siehst den Killerinstinkt. Oder wie jetzt Real Madrid hat. Oder Italien. Oder du kannst irgendwie einfach lang... Fände es heute vielleicht auch nicht mehr so, vielleicht kommen sie jetzt wieder. Oder einfach irgendwie das Durchschnittsalter der Mannschaft, Nationalmannschaft, relativ hoch. Einfach im entscheidenden Moment noch ein Foul. Oder wie dort beim Zidane noch irgendwie noch. Oder es ist ein bisschen dreckig, aber irgendwie schaffen es die dann halt. Und wir haben die Abgeklärtheit einfach.
Und trotzdem sagen wir, so eine Generation, die wir jetzt haben, haben wir noch nie gehabt. Bis wir vielleicht wieder eine haben, wird es schwierig. Oder? Und sehr viele spielen im Ausland. Wir haben ja immer gesagt, ja, wenn wir das im Ausland spielen, ist jetzt auch, wir haben es jetzt gesehen, mit den NHL-Spielern, oder, was es auslösen kann, umso besser. Oder? Und, aber irgendwie reicht es einfach trotzdem nicht. Oder?
Ja, vielleicht gibt es mal einen Lucky Punch. Ich meine, die Engländer sind ja auch ein Loser-Team. Die haben es ja auch nie geschafft. Nie mehr. Ja. Eigentlich von den Voraussetzungen her. Gut, die haben ja natürlich extrem viele Ausländer, oder? Aber ist gleich eigentlich mit dem Niveau, das du hast, in der Premier League müsstest du eigentlich in der Nationalmannschaft auch eine Mannschaft haben, die könnte wirklich um den Titel spielen.
Wir reden ja auch schon in letzter Zeit, jetzt aktuell auch wieder, immer wieder um den Trainer, Murat Yakin, das Verhältnis zum Granit Xhaka etc. Oder? Wir haben über Haarfarben, er ist noch zum Coiffeur gegangen im letzten Turnier etc. Also wir beschäftigen uns schon sehr viel mit uns selber dort, oder? Sogar ja, ja. In der entscheidenden Phase von einem Turnier.
Ja, ja. Ja, lange Zeit sind ja die Haare auch und die Haarfarben ja, das Thema gewesen. Das ist eher lustig, aber du hast natürlich viel Nachnamen bei den Jungen, das soll man nicht unterschätzen. Auch die Schästen, das wird alles nachgeahmt. Aber ich bin sehr positiv über die Entwicklung von Xhaka eigentlich beeindruckt.
Ich habe bei Leverkusen gezeigt, dass er es kann. He?
Genau, und das hat natürlich schon damit zu tun, dass er dort auch einen super Trainer hat. Er hat sicher auch in England gelernt, wenn du einen guten Trainer hast.
Und auch gute Spieler.
Und auch gute Spieler im Umfeld. Und ich muss sagen, er hat jetzt als einziger, ich bin zwar ein bisschen boshaft, den Schritt gemacht, den zum Beispiel ein Shaqiri nie gemacht hat, den ein Alain Sutter nie gemacht hat. Ich sage auch, den Sforza nie gemacht hat. Die sind für mich dann am Schluss doch schweizerisch gewesen, weißt du? Sind dann doch selbstzufrieden gewesen und haben sich dann oben nicht wirklich durchgesetzt. Und ich glaube, dass mit dem Xhaka jetzt bei Leverkusen hat er nochmal einen Schritt gemacht gegenüber Arsenal und ist wirklich eine Leaderfigur geworden.
Und das musst du selber ja auch wählen, weil ich sage jetzt, er hat das sicher sehr viel in England da mitgekriegt, ja, oder? Zeigt es, dass er es kann. Aber ich meine, Shaqiri war auch in England gewesen, andere sind auch in England gewesen, und trotzdem haben sie den Schritt dann eben nicht gemacht, oder? Also ja. ist der innere Ansporn am Schluss dann gleich, oder?
Ja, ja, ich glaube, du musst dann auch von der Mentalität her die Stärke haben. Oder du musst noch schauen, was die Leute verdient haben. An Xhaka bis Stoke, weißt du? Ja, warum sollst du dich anstrengen? Wenn du jetzt ein Goal mehr machst, verdienst du vielleicht noch mal eine halbe Million mehr, so what? Also, ich glaube, bei der Schweiz ist schon die Selbstzufriedenheit, kommen wir mit über, also, als Limit zu gehen, ist bei uns selten der Fall. Du siehst Ausnahmen wie einem Federer, oder, der sich sehr lange da oben gehalten hat. Du siehst es auch im Sport, jetzt mit dem Odermatt wieder, aber das braucht dann ein Jahrzehnt oder noch länger, bis du wieder so Figuren hast.
Und es ist ein Einzelsportart, das heisst, du bist ja dann nicht angewiesen auf andere.
Genau.
Xhaka ist angewiesen
ja,
auf
genau.
andere.
Das kommt dazu.
Er kann nicht allein den ganzen Match
ja, genau.
kehren.
Ja genau. ja, genau. Also du musst dort auch der Teamplayer gleich immer noch sein, aber ich glaube, dass der Trainer letztendlich schon eine sehr wichtige Rolle spielt.
Und der aktuelle, bist du zufrieden mit dem?
Ja, ich glaube schon. Also meinst du welchen?
Der Murat.
Ja, gute Frage. Ich denke, er versteht sehr viel von Fußball, aber ich will mir nicht das Urteil erlauben, wie weit er die Leute jetzt wirklich an das Limit bringen kann.
Was macht die Schweiz? Was machen sie das Jahr
an der Europameisterschaft? Ich hoffe, dass ich in meinem Tagesanzeiger-Interview nicht recht habe.
Gibst du einen Tipp?
Also ich sage,
Viertelfinale? Irgend.
Achtelfinale sollte man sicher schaffen.
Gut, Olympische Sommerspiele, das ist das Nächste. Oder? Man sagt ja, das ganz grosse Ereignis auch auf der Welt, auch von der Zuschauerzahl und allem, das ist die Fußball-WM. Das zweitgrößte ist offenbar sogar schon die Fußball-Europameisterschaft. Und dann kommen ja die Olympischen Sommerspiele. Weit vor den Winterspielen, weil nicht Sommerspiel auf der ganzen Welt natürlich viel mehr noch bewegt, als nur dort, halt, was Schnee hat. Oder? Sommerspiel, was erwartest du dort?
Ja, ich denke, es ist, alles ist gut, ist es wieder in Europa. Paris, in erster Linie natürlich, wenn man zurückschaut, ist eigentlich der Impuls Ende des 19. Jahrhunderts aus Frankreich gekommen, zur Reanimation von der Olympischen Spiele. Gleichzeitig, wenn man sieht, den Aufwand, den man betreiben muss, an Sicherheit, wie viele Leute da rumreisen, ob das alles ökologisch sinnvoll ist, ist noch eine andere Frage. Es ist wirklich das Spiel und Spielerinnen und Spieler, die sollten im Zentrum stehen. Aber hindurch siehst du natürlich auch, es ist sehr viel politischer geworden. Also es sind auch Stellvertreterkriege, yeah. Oder? Also kannst du nicht mehr verhindern.
Und die Geschichte geht ja noch weiter zurück als beim Fußball, oder? Ich meine, da sind wir bei den Griechen.
Ja, natürlich. Natürlich, aber auch dort muss man sehen, sind die Kämpfe sind ja viel brutaler gewesen, als wir heute uns das vorstellen. Die Spiele waren sehr lang gewesen und sehr ausufern gewesen. Und heute, glaube ich, geht es einfach darum, wer hat mehr Medaillen am Schluss und welches Land hat mehr Medaillen. Also, es geht wirklich auch mehr um den politischen Aspekt, weil das sind eben, gerade für, jetzt sagen wir, für Länder, die nicht auf der Landkarte der Menschen sind, das Möglichkeiten. Das hat der Sepp Blatter immer gesagt. Yeah. FIFA ist wichtiger als du noch. Das stimmt heute wahrscheinlich auch immer noch. Warum? Weil dann bist du plötzlich auf der Landkarte von der Öffentlichkeit. Und das stimmt natürlich durch die Olympischen Spiele.
Und der Medaillenspiegel ist extrem wichtig, oder? Da willst du drauf als Land.
Genau, und der Medaillenspiegel ist immer wichtig. Aber da siehst du im Fußball, du musst heute viel mehr machen. Du musst neue Sportarten reinbringen, die dann mehr mit Tanzen, mit Musik zu tun haben, die vielleicht vor 10, 15 Jahren noch undenkbar wären. Also der Sport, insbesondere auch Leichtathletik, du hast Nachwuchsprobleme.
Und dann habe ich manchmal das Gefühl, bei gewissen Ländern, die gehen wirklich dort an, wo man möglichst viele Medaillen, ich sage jetzt auf ein einfaches, vielleicht ein falsches Jahr, man muss überall gut sein, aber Gewicht heben und so weiter, wo man sagt, oder dort, und dann holen die irgendwie 10 Medaillenspiegel, schaust du das Land an, denkst, wo haben die 10 oder 15 Medaillen geholt? Und nicht dort in diesen Sportarten, wo ich sage, wo wir jetzt vor allem schauen, in der Regel, oder?
Ja, genau, du positionierst dich dort, wo du Gewinnchancen hast. Und ist klar, der körperliche Aspekt eine Rolle spielt. Dann musst du jetzt, wenn du genau bist, oder, mit Gender und mit Rassen und mit all diesen fürchterlichen Themen und Ethnien, musst du ja sehen, dass einfach gewisse Nationen, wie ein Chines oder ein Japaner gegenüber, sagen wir, einem Ghanese und Nigerianer von der Körperlichkeit einfach unterlegen ist. Oder, und dann positionierst du dich halt eben bei diesen Sportarten, wo du mehr deine Körperlichkeit kannst so einsetzen, dass eher etwas gewünscht.
Und da wirst du nicht das eigene Land fördern, das dann logischerweise schon, oder? Weil sie klar. Nur da will, primär da will, klar. Wo sie am Schluss sagen, wir wollen Erfolg
klar.
haben.
Klar, also heute wird natürlich der Sport, wie der Fußball auch wird, durchmessen, mit dem Beispiel von Arsenal, mit Social Media, durchmessen jeden Millimeter, wo kannst du dich noch eventuell eher ein bisschen besser positionieren. Also eben Sport wird, ein bisschen provokativ gesagt, zu einer Appendix-Funktion von der digitalen Entwicklung mit künstlicher Intelligenz.
Und bei den Olympischen Spielen heisst es ja eigentlich immer, das sind die Grössten, noch grösser als vorher, und sie sind noch nachhaltiger, oder? Das ist ja immer so ein Wort, oder? Wo man bringt, die nachhaltigsten Spiele.
Ja, ich glaube, es ist gut, wenn man Nachhaltigkeit immer thematisiert, aber wenn du näher anschaust, eben mit den vielen Leuten, die reisen, die Sicherheitsvorschriften, alles, wo du Verpanzerung hast und Armee. Und
wenn es jetzt in einer Stadt ist wie Paris, oder, da mindestens gefühlt habe ich jetzt so, oder ich habe das Gefühl, dass die Sportstadien, die man hier jetzt zum Teil extra ja baut, oder, das sind ja rechte Dinge, die man hier anstellt oder modernisiert etc., in einer Stadt wie Paris sicherlich besser können genutzt werden in Zukunft und gebraucht werden, wie an anderen Orten, wo schon Winterspiele stattgefunden haben, wo man dann sieht, 20 Jahre später ist alles verlottert.
Ja, aber von dort ist ja die Idee gar nicht so schlecht, dass man sagt, du hast nur noch, sagen wir, in jedem Erdteil irgendwie einen Ort, wo du das einfach regelmässig machst. Aber das aufbauen und dann die Hoffnung zu haben, dass du es irgendwie fühlst, das macht keinen Sinn. Oder wie du in der arabischen Welt siehst, okay, sagst, okay, du machst das modular irgendwie, dann kannst du es wieder abbauen. Aber auch das braucht schwer Transport, das ist ökologisch unterm Strich nicht wahnsinnig sinnvoll.
Oder eben Fußball-Europameisterschaft, die halb Europa stattfinden, oder? Und so weiter. Also, eben die Länder wollen halt gleich dann alle auch irgendwie partizipieren, oder? Und
ja,
sie sind wahrscheinlich nicht bereit zu sagen, in Europa, findet immer in Paris statt oder immer in London oder irgendwo.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Wobei eben das andere Thema, Tourismus. Du siehst, dass die meisten von diesen europäischen Superstädten, die leiden unter Overtourismus. Und dann hast du jetzt wahrscheinlich Pariser, wirst du keine gesehen, die werden alle rausflüchten. Mhm. Und die haben natürlich auch das Pricing gemacht, fast wie in Davos beim WEF. Und du hast gesehen, Airbnb, das funktioniert nicht. Mhm. Also die Leute zahlen einfach nicht 350 Stutz für irgendein Zimmer, das du irgendwo hast.
Und welche Bedeutung haben so Olympische Spiele jetzt gerade im jetzigen Zeitalter, oder, wo wir Ukraine, Israel etc. Ist das unter besonderen Vorzeichen oder spielt das ehrlich gesagt gar keine Rolle, jetzt, wenn man das global anschaut?
Mal, es spielt natürlich subkontan schon eine Rolle. Aber wie gesagt, das sind für mich Stellvertreterkriege, wo Politiker wieder ausnutzen können für ihre Zwecke. Es ist sicher so, wenn du irgendwie als Politiker dich willst profilieren, zeigst dich mit einer Olympiasiegerin und dass du dort natürlich auch wieder Aufmerksamkeit hast. Also letztendlich geht es um Aufmerksamkeit, ganz klar.
Und bei den Sportarten, da gibt es ja immer wieder neue Sportarten, gerade bei den Olympischen Spielen, oder? Da verschwinden wieder ein paar, dann gibt es wieder neuere, oder? Und was kommt da alles auf uns zu? Auch Sportarten, die halt vor allem, damit man dann irgendwo am Ball bleibt bei den Jungen, auch die Jungen halt selber schauen, machen. Also da muss man einfach mit dem Trend dann zum Teil auch gehen. Da kommt man gar nicht drum herum im Jahr.
Nein, du wirst nicht drum herumkommen. Also es hängt natürlich sehr stark darauf ab, wie weit jetzt die Digitalisierung weitergeht, wie weit der Trend, den du hast in den letzten 20 Jahren. Jedes Jahr verbringen die Jungen noch deutlich noch mehr Zeit online. Jetzt, was künstliche Intelligenz alles bedeutet, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, die interessieren sich dann auch weißt, für den Lifestyle von Formel 1, von Radsport, Querbeet, um dann auch wirklich, die Jungen wollen ja auch imitieren. Oder die machen dann die Sportler nach. Und das ist klar, wenn du die dann wieder siehst, eben irgendwie in einem Comic, irgendwie in einem Netflix, etwas dazu, dann kannst du eigentlich Kampfzonen um die Aufmerksamkeit ausweiten. Und ich glaube, letztendlich geht es um Stammesverhalten. Also wie kannst du in einem Stamm dabei sein, Fan, Fanatiker, der nicht mehr sehr kritisch ist, aber du willst etwas folgen, was du cool findest. Und die jungen Menschen sind natürlich auf eine andere Art noch nicht so gesättelt. Du suchst eine Identität, du suchst deine Art in dieser Welt und du bist viel anfälliger für solche Sachen. Und du lässt dich ja viel mehr verführen über alle die Social-Media-Möglichkeiten, die du hast. Und der Sport mit immer kürzeren Videos ist natürlich eine geile Art.
Und lassen wir noch schnell den Sportler an. Und dann sind wir dann langsam am Schluss von dem Gespräch zum Thema Sport. Sportler selber, wenn die Olympischen Spiele geht, da gibt es ja Sportarten. Jetzt Fußball zum Beispiel, wo jetzt nicht zwingend das größte der Gefühle ist, wenn man Olympiasieger wird, oder? Und dann gibt es andere Sportarten, wo es wirklich das größte der Gefühle ist, wenn man Olympiasieger wird und ist, oder? Auch für später, auch für den ganzen Verdienst etc.
Ja, klar.
Also sehr unterschiedlich eigentlich dort.
Ja, also ich glaube, es ist kein Zufall. Eine Zahl, die begeistert, das ist bei 100 Meter. Oder wenn du schaust, es geht immer mehr ab und noch schneller. Das gewinnst du einfach Aufmerksamkeit.
Da bist du der Grösste, oder?
Da bist du der Grösste. Gegen 10'000 Meter ist schon schwieriger.
Ja, wenn man müsste aufzählen, wer ist letztes Mal Olympiasieger geworden über 10'000 Meter?
Who knows?
Ist eigentlich irgendwie auch komisch, oder?
Ja, ist komisch, aber ist so.
Dann lassen wir das so stehen. Ich wünsche einen ganz schönen Sommer.
Danke, gleich.
Einen sportlichen Sommer. Wandern im Jahr auf jeden Fall, oder? Du gehst auch wandern, wenn du so unterwegs bist. Überall in der Schweiz.
Immer
in der Berner Oberland, Bündnerland.
Nein, das machen wir immer, aber in der Schweiz.
In der
ganz
Schweiz.
Klar in der Schweiz, ja. Sonst gehen wir ins Ausland, aber wandern in der Schweiz, ganz klar.
Also wünsche einen ganz schönen Sommer, ganz schöne Fußball-Europameisterschaft.
Danke.
Und dann werden wir schauen, was die Schweizer machen.
Ja.
Ich erinnere dich daran. Merci vielmals, David Bosser.
Danke, Jens.